In Deutschland also haben wir es mit zwei großen, also mit zwei Weltreligionen zu tun. Die eine Weltreligion ist das Christentum, die andere Weltreligion ist der Islam. Und beide Weltreligionen behaupten von sich selber, der eine wahre Weg zum allmächtigen Gott zu sein. Also der eine wahre Weg zum Heil. Beide Wege sagen, wir sind der Weg zum Heil, wir gehen den Weg zum Heil, also ins Paradies, und alle anderen Wege führen in die Hölle. Paradies heißt ewige Glückseligkeit, beste Welt, die man sich überhaupt vorstellen kann, und Hölle bedeutet ewige Qual. Nehmen wir mal an, jetzt ist ein Mensch, sagen wir mal, der war im Koma gewesen, der weiß gar nicht mehr, was passiert ist, was vorher passiert ist, der hat keine Erinnerung mehr und er kommt jetzt in diese Welt praktisch wie neu geboren, ist aber schon 30 Jahre alt beispielsweise und er hört, dass es eben zwei Wege gibt. Der eine Weg sagt, wir sind richtig, der andere Weg sagt, wir sind richtig und beide Wege sagen, alle anderen Wege führen in die ewige Qual. Was macht dieser Mensch? Dieser Mensch wird sich logischerweise informieren wollen und wird sich logischerweise objektiv informieren wollen, welcher von den beiden Weg der richtige Weg ist. Leider, heutzutage, obwohl die Situation so ist, wie ich sie gerade geschildert habe, die wenigsten Menschen machen sich Gedanken darüber. Die Menschen werden einfach geboren als Christen oder als Muslime oder als was auch immer, als Buddhisten, Juden und denken, ja, der Weg von meiner Familie ist der richtige Weg, ohne darüber nachzudenken, ohne wirklich nach logischen Beweisen zu suchen, ob dieser Weg wirklich der richtige Weg ist. So hat man beispielsweise hier in Deutschland, wo ja die überwiegende Mehrheit Christen sind, bemerkt man oft, dass viele Leute ihre Religion, das Christentum, überhaupt nicht kennen. Vom Islam ganz zu schweigen. Den Islam kennt man nur aus Medien, die sich viel Mühe gemacht haben, den Islam kaputt zu machen, und aus den Taten einiger Muslime, die sich unislamisch verhalten. Also kennt man weder das Christentum noch den Islam, aber man geht einfach diesen Weg beispielsweise von Christentum und denkt, ach ja, wird schon irgendwie richtig sein. Aber es geht hier um eine ernsthafte Angelegenheit. Es geht hier nicht um die Entscheidung, spiele ich heute Fußball mit langer Hose oder Fußball mit kurzer Hose im Sommer, sondern es geht hier um das absolute Ziel. Es geht hier um das absolute Ziel, das Paradies, und es geht hier davor um die wirklich darum, sich vor der Hölle zu schützen. Also ist die wichtigste Entscheidung im Leben eines Menschen, den richtigen Weg zu gehen, der einen im Jenseits, nach dem Tod, denn der Tod wird zu allen von uns kommen, der einen zum Heil führt. So, man muss sich wirklich objektiv mit dem gottgegebenen rationellen Verstand, also muss man nachforschen und darüber nachsinnen und nachfragen und sich informieren, was der richtige Weg ist. So hat man beispielsweise hier heutzutage Leute, ich habe dieses Beispiel schon öfters gebracht, da habe ich zu Christen gesagt, was bist du für ein Christ? Bist du Katholik oder Protestant? Also katholisch oder evangelisch? Dann sagt er beispielsweise katholisch, dann sage ich, ja, warum bist du katholisch? Vielleicht haben die Protestanten recht. Vielleicht ist evangelisch richtig. Man weiß ja nichts zu sagen. Also er ist einfach nur katholisch, weil die Eltern katholisch sind. Er ist einfach nur evangelisch, weil die Eltern evangelisch sind. So. Und wie gesagt, es geht um eine sehr wichtige Sache. Und wenn man jetzt fragt, was sind die Hauptunterschiede zwischen Islam und Christentum? Da merkt man, dass man eigentlich die Hauptunterschiede von Islam und Christentum überhaupt nicht kennt. Denn die Hauptunterschiede, also meistens hört man dann so Antworten wie, ja, Islam ist schwerer. Als allererstes, Islam ist nicht schwer. Islam ist eine einfache Religion. Ganz einfach. Man betet fünfmal am Tag, sehr leicht. Leichte Bewegung macht so, man verbeugt sich, man geht auf den Boden, ganz einfach. Allah hat uns nicht vorgeschrieben, 150 Kilo Bankdruck zu schaffen, denn das wird nicht jeder schaffen. Oder auch nicht Marathon in, weiß ich nicht, 3 Stunden zu laufen, das würde auch nicht jeder schaffen. Sondern Allah hat uns ganz einfache Gebote und Verbote gegeben. Hier steht die Bierflasche, du sollst kein Bier, du sollst kein Alkohol, du sollst kein Wodka trinken, hier ist die Wodkaflasche. Ganz eine Armbewegung. Mache ich diese Armbewegung oder mache ich diese Armbewegung nicht? Also ist Islam eine ganz leichte Religion. Und das ist überhaupt nicht der Hauptunterschied zwischen Islam und Christentum, sondern im Christentum gibt es auch viele Gebote und Vorbote, wie zum Beispiel das Kopftuchgebot in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 6. Aber heutzutage hält sich eben keiner mehr dran, weil eben keiner diese Religion kennt. Also wie gesagt, dass die Schwerheit, sage ich jetzt mal, das Kompliziertsein der Religion ist kein Unterschied zwischen Islam und Christentum. Denn sowohl im Islam als auch im Christentum gibt es Gebote und Vorbote. Und diese Gebote und Vorbote sind nicht schwer, sondern leicht und helfen den Menschen im Diesseits schon ein leichtes und glückliches Leben zu führen. Beispielsweise, wenn ich mich von Alkohol fernhalte, dann werde ich ein gesünderes Leben führen als beispielsweise jemand, der jede Woche in der Kneipe an der Theke sitzt und sich vollsäuft. Wenn man rauskriegen will, was die fundamentalen Unterschiede zwischen Islam und Christentum sind, dann muss man erstmal wissen, dass der Islam keine neue Religion ist, sondern der Islam ist die Urreligion aller Propheten. Sei es Abraham, sei es Moses, sei es Aaron, sei es Jesus. Also die Wiedererscheinung der Urreligion aller Propheten des allmächtigen Gottes in ihrer vollendeten Form. Alle Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben Botschaft, dem Islam. Denn was heißt Islam? Betrachten Sie mal nicht das arabische Wort, sondern Islam bedeutet sich dem allmächtigen Gott hingeben, sich ihm ergeben. Und alle diese Propheten haben in ihren Werken, in ihren Taten schon gezeigt, sie haben sich dem allmächtigen Gott hingegeben. Beispielsweise Jesus in Matthäus 26, Vers 39. Und er ging 3 Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem betete er? Zum allmächtigen Gott. Also das muss man als allererstes wissen. Also nehmen wir als Muslime auch den Propheten Jesus für uns in Anspruch. Wir sagen, Jesus war ein Muslim. Denn was heißt Muslim? Muslim heißt ein Gottergebener. Wir sagen, Jesus war ein Diener des allmächtigen Gottes. Jesus war ein geehrter Prophet des allmächtigen Gottes. Und Jesus wurde durch die Jungfrau Maria auf eine wundersame Weise geboren. Und da lese ich mal den Koranvers vor. Da steht in, also sinngemäße Übersetzung, da steht in Sure 4, Vers 171, O Leute der Schrift. Leute der Schrift, damit sind Juden und Christen gemeint. Übertreibt nicht in eurem Glauben. Das ist zum Beispiel die Übertreibung, zum Beispiel, dass die Juden Jesus gar nicht als Propheten anerkannt haben, obwohl er ein Gesandter, Diener und Prophet des allmächtigen Gottes war. Und die Christen, sie haben eben übertrieben, dass sie den Propheten und Diener des allmächtigen Gottes, Jesus, zu einem Bestandteil der Trinitätslehre gemacht haben. Also die Trinitätslehre besagt, dass es 3 göttliche Personen gibt. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und diese 3 sind 1. Also, dass sie dadurch mit einer Stufe mit dem allmächtigen Gott gestellt haben. Also so sagt Allah im Koran, der allmächtige Gott sagt im Koran, übertreibt nicht. Also sagt nicht jetzt beispielsweise von Jesus, dass er Gott wäre. Sondern gibt ihm seinen Anteil, gibt ihm seine gerechte Position, dass er ein Prophet ist. Und dann sagt er weiter im Koran sinngemäß und sagt von Allah, also Allah ist kein spezieller arabischer Gott, sondern Allah ist der Gott aller Menschen. Das ist der Einzige, der der Anbetung würdig ist. Und auch die Christen in arabischen Ländern sagen zu Gott Allah. Das nur mal nebenbei. Also er sagt weiter sinngemäß und sagt von Allah nichts als die Wahrheit. Damit ist bedeutet, das bedeutet nämlich, dass ihm nichts gleicht, also dass Gott nichts gleicht. Wir sagen, der allmächtige Gott ist unvorstellbar. Der allmächtige Gott ist über unsere Vorstellungskraft. Man hört beispielsweise viele Leute heutzutage, die sagen, wenn man sie nach der Existenz Gottes fragt, man fragt, glaubst du an Gott? Dann sagen sie, ja, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, da ist irgendwas. Ja, was ist das irgendwas? Das Problem ist, warum sagen sie, ich glaube, da ist irgendwas? Und sie sagen, nee, ich glaube nicht an Gott, weil sie denken, die Bezeichnung Gott, man meint damit einen Mensch. Weil eben Gott im Christentum oder vor allen Dingen im katholischen Christentum sehr oft als Mensch dargestellt wird. Und weil Jesus ja auch Gott ist und ein Mensch ist. Bei den Christen jetzt, in der christlichen Glaubensvorstellung. Deswegen haben also viele Menschen damit einen Vorsprung. Also sagt über Gott nichts als die Wahrheit, nämlich dass ihm nichts gleich, dass er keinen Sohn hat und dass er der einzig wahre, unitäre Gott ist und keine Trinität. Also, dann geht's weiter. Dann sagt Allah weiter. Also ich erkläre immer die Verse etwas. Wahrlich, der Messias, Jesus, der Sohn der Maria. Also wir Muslime glauben, dass Jesus der Messias ist. Wir glauben, dass er der Sohn der Jungfrau Maria ist. Was heutzutage viele, die sich dem Christen zum zuschreiben, nicht glauben. Sie sagen, weil sie irgendwie ein Problem haben, aber da kommen wir nachher zu. Der Messias, Jesus, der Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Allahs, also der Gesandte, der die Botschaft Allahs zu den Menschen bringt, der den Menschen sagt, sie sollen gute Werke tun, sie sollen keine Sünde machen, der Wunder macht mit der Erlaubnis Allahs, dass die sehen, wirklich er ist ein Gesandter Allahs, er ist ein Wahrhaftiger. Also, er ist nur der Gesandte Allahs, also nicht Allah selber, sondern er ist nur der Gesandte Allahs, dann geht's weiter, sagt Allah weiter, und sein Wort. Was heißt das jetzt, sein Wort? Eine Eigenschaft von Allah? Nein, das bedeutet, das heißt, also dass Jesus durch das Wort sei, arabisch kun, erschaffen worden ist und nicht auf natürlichen Weg. Allah sagt nur sei und es ist. Und das heißt auf arabisch kun fayakun. Also wenn Allah etwas will, wenn Allah will, dass ein Kind entsteht, Allah braucht dafür keinen Vater oder keine Mutter. Er kann den Menschen auch aus dem Nichts erschaffen oder kann einen Rohstoff schaffen, wie zum Beispiel Ton oder Lehm, mit dem er dann einen Menschen erschafft, wie zum Beispiel Adam, der erste Mensch. Also dass Jesus ein Wort ist, also Kun, dass er Maria entboten hat und ein von ihm erschaffener Geist, beziehungsweise ein von ihm erschaffene Seele. Also das erstmal zur islamischen Position, damit man erstmal einen Überblick hat. Vielleicht sind einige schon schockiert, dass sie sich wundern, dass die Muslime an Jesus glauben. Und wir haben gesagt, dass wir glauben, dass Jesus ein Muslim war. Denn Muslim heißt Gottergebener. Wenn ich jetzt jemanden frage, was war die Religion von Jesus? Ich frage sie, was war die Religion von Jesus? Ich habe diese Frage schon öfters gestellt. Meistens kommt die Antwort, Jesus war ein Jude. Ja, wenn Jesus ein Jude war, warum ist man dann nicht selber ein Jude? Wenn man sagt, man folgt der Religion von Jesus und die Religion von Jesus war Jude, also ich rede jetzt nicht von ethnisch gesehen, denn ethnisch natürlich kommt er von Bani Israel, vom Haus Israel und wäre dem gesehen, wie man ihn im Deutschen, würde man ihn als Jude bezeichnen. Aber ich meine von seiner Religion. Wenn man sagt, er war von der Religion Jude und man sagt, Jesus hatte die richtige Religion, dann müsste man selber Jude sein. Wenn ich frage, und wenn ich das sage, dann sagt man, nee, er war Christ. Ja, okay, wenn er Christ war, wo hat er das in der Bibel gesagt, dass er Christ war? Christ, das kommt von Christus, das ist ein griechisches Wort, das heißt Messias. Hat Jesus seine Religion Christentum genannt? Nein, er ist ein Name, der später entstanden hat. Aber wenn ich frage, war Jesus ein Gottergebener, einer, der sich Gott hingegeben hat, dann wird man sagen, ja. Denn Jesus hat zum allmächtigen Gott gebetet. Und jemand, der sich dem allmächtigen Gott hingibt und ergibt, heißt auf Arabisch Muslim. Jetzt könnte man sich fragen, wenn Jesus als ein Muslim war und ein Prophet war, wie kommt es dann, dass danach nochmal ein Prophet erscheint und nochmal mit einem heiligen Buch kommt, dem Koran? Die Christen glauben, dass die Bibel das unverfälschte Wort des allmächtigen Gottes ist. Aber natürlich gibt es heute, weil es ja eben sehr viele Widersprüche in der Bibel gibt, sagen wir mal 90% der Gelehrten oder 99% der Gelehrten, der Bibelforscher, die sagen ganz klar, dass natürlich die Bibel verfälscht wurde und dass in die Bibel Fehler mit hineingekommen sind. Und das steht auch ganz klar in Encyclopædia Biblica und Encyclopædia Britannica und Encyclopædia Americana, dass also die Bibel verändert worden ist und dass dort Fehler mit hineingekommen sind. Das gibt eigentlich, bis auf ganz fundamentalistisch sture Sekten, gibt das eigentlich jeder zu, dass die Bibel also verändert worden ist. Und so steht beispielsweise auch in Sure 2, Vers 79, dort steht, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ. Und wehe denjenigen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben, ثُمَّ يَقُلُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Und die dann sagen, das ist von Allah. Also steht es im Koran und deswegen, die Bücher, die vorher waren, sind verändert worden. Daher ist die Botschaft auch verändert worden von diesen Propheten. Und Allah hat den letzten Propheten gesandt mit dem Koran. Und Allah schützt diese Religion, schützt diesen Koran bis zum jüngsten Tag. Er sagt im Koran, inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Wir haben diesen Koran, also wir haben diese Ermahnung herabgesandt und wir werden sie wahrlich schützen. Und jetzt sieht man erstmal die großen Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Christentum, hauptsächlich das, wir eben glauben, dass also Jesus ein Gesandter Gottes war, weil jetzt von Christen wird auch behauptet, dass Jesus ein Gesandter Gottes war. Dass wir glauben, dass Jesus durch die Jungfrau Maria geboren wurde und dass wir glauben, dass Jesus mit einem heiligen Buch kam, dem Evangelium. Das sind die drei erstmal fundamentalen Dinge, die auf jeden Fall schon mal gleich sind. Wenn, vielleicht gibt es noch andere große Gemeinsamkeiten. Ich rede jetzt nicht von Geboten, Verboten, da gibt es ja viele Gemeinsamkeiten, aber in der Glaubenslehre. Aber die großen Unterschiede sind jetzt eigentlich, wenn ich nun sage, die Bibel ist entstellt worden, dann haben wir ein großes Problem. Jetzt könnte jemand sagen, ja okay, wir haben viele Widersprüche in der Bibel und manche Sekten sagen, es gibt 50.000 Fehler in der Bibel oder noch mehr und so weiter und so fort. Und an einer Stelle ist Judas gestorben, im Matthäus Evangelium ist Judas gestorben, weil er Selbstmord begangen hat und in Apostelgeschichten 1,18 ist er gestorben, weil er hingefallen ist. Also und dann kamen die Gedärme raus. Da könnte jemand sagen, ja, was interessiert mich das, ob der Hasen wiederkäut oder nicht? Und was interessiert mich das, wie Judas gestorben ist? Das ändert nichts an der Botschaft. Aber das ist falsch, denn das ändert eine ganze Menge an der Botschaft. Denn wenn auch nur eine Sache davon verändert worden ist, wie will dann jemand wissen, ob nicht alles verändert worden ist? Wie will dann jemand wissen, ob nicht gerade die fundamentalen Unterschiede, dass im Islam Jesus ein Diener und Gesandter Gottes ist und nicht Gott selber, wie will das jemand wissen? Vielleicht ist das auch verändert worden, wenn es Fehler in der Bibel gibt. Wie will jemand wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Denn wir Muslime behaupten, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Wie will das jemand wissen? Wenn also sowieso schon Fehler vorgekommen sind, vielleicht ist das auch gefälscht. Und nicht nur, dass der Hase wiederkäut ist. Dann, wie will man wissen, dass Jesus wirklich zu allen Menschen gesandt worden ist? Denn wir Muslime, wir sagen, dass Jesus nicht zu allen Menschen gesandt worden ist, sondern dass Jesus zu einem bestimmten Volk gesandt worden ist, dem Hause Israel. Und wir behaupten, dass Mohammed, der letzte Prophet, der einzige Prophet ist, der zu allen Menschen gesandt worden ist. Allah sagt im Koran ganz deutlich, er sagt, Kul, sprich, also Mohammed soll sprechen. Ja, o ihr Menschen, also nicht o ihr Türken, nicht o ihr Araber, nicht o ihr Deutschen, o ihr Menschen, ja, inni rasulullahi ilaykum jami'an. Ich bin der Gesandte Allahs zu euch allen. Also das ist im Koran. So, das ist einer der großen Unterschiede. Also wie gesagt, wenn die Bibel entstellt ist, wie will man wissen, dass nicht diese fundamentalen Unterschiede auch eben verändert worden sind? Dann nach islamischer Lehre hat Jesus Wunder gewirkt, aber mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes. Der allmächtige Gott hat ihm die Kraft dazu gegeben, wie auch anderen Propheten die Kraft gegeben hat, Wunder zu wirken. Zum Beispiel Moses teilte das Meer. Oder Moses schmeißte einen Stock und er wurde zu einer Schlange. Und viele andere Propheten. Oder der Prophet Mohammed teilte viele Brote. Und alle Menschen aßen von dem Brot. Also er machte aus einer kleinen Menge Brot, aß nachher Tausende. Oder er spaltete den Mond. Das sind alles Wunder, die mit Erlaubnis des allmächtigen Gottes. Dann ein ganz fundamentaler Unterschied zwischen Islam und Christentum ist, und darauf gehe ich auch jetzt näher ein, weil das ist eigentlich der ganze Knackpunkt an der Sache, was man besonders erklären muss, ist, dass der Heilsweg im Islam und Christentum, also der Weg zum Paradies, ist völlig unterschiedlich. Im Islam ist der Weg zum Heil ganz einfach. Man muss an das glauben, womit die Propheten gekommen sind und gute Werke tun. Wenn ich einen Christen frage, die meisten Christen, die man fragt, wie kommst du ins Paradies, sie geben dir dieselbe Antwort. Sie sagen zu dir, also wenn Sie jetzt als Christ beispielsweise zuhören, wenn ich Sie fragen würde, wie kommen Sie ins Paradies, dann würden Sie mir wahrscheinlich antworten, indem ich an die Botschaft glaube gläubig bin und gute Werke tue und von den Sünden Abstand nehme. Also geben Sie mir die Antwort aus Ihrer natürlichen Veranlagung, die Gott Ihnen ins Herz gegeben hat, geben Sie mir die Antwort der, was ich behaupte, die Antwort, die die wahre Religion Gottes, der Islam, gibt. Nämlich, dass wir sagen, mach gute Werke, glaube und halte Abstand von den Sünden. Aber das ist nicht die Antwort im Christentum. Sondern die Antwort im Christentum ist anders. Im Christentum heißt es, dass Adam, der erste Mensch, eine Sünde begangen hat. Die sogenannte Erbsünde. Und diese Erbsünde hat sich wie eine Erbkrankheit, deswegen heißt sie auch Erbsünde, auf alle Menschen weiter vererbt. Das heißt, kommt ein Baby, kommt es sündig oder ohne Sünden auf die Welt? Laut Christentum kommt das Baby mit einer Sünde auf die Welt, mit einem schwarzen Fleck auf dem Herzen. Und wir Muslime sagen, nein, das ist nicht so. Der Koran kam, hat diese ganze Sache verbessert. Er sagt, jede Seele trägt seine eigene Last. لا تزر وازرة وزر أخرى. Das heißt, wenn ich eine Sünde mache, wird mein Sohn nicht dafür bestraft. Und wenn mein Vater eine Sünde gemacht hat, dann werde ich nicht dafür bestraft. Und wenn Adam eine Sünde gemacht hat, also der so weit vor mir gelebt hat, dann werde ich nicht dafür bestraft. Aber wie gesagt, im Christentum, jedes Kind kommt mit dieser Erbkrankheit namens Erbsünde auf die Welt. So, und jetzt der einzige Weg, also der Weg ins Paradies, wie man von dieser Erbsünde wegkommt, ist eins. Dass der Mensch daran glaubt, dass der allmächtige Gott als Mensch Jesus auf die Welt gekommen ist, um für die Sünden aller Menschen zu sterben, am Kreuze. Also, dass sich der allmächtige Gott von seiner Schöpfung demütigen lässt, zusammenschlagen lässt, foltern lässt, anspucken lässt, verpönen lässt und dann ans Kreuz hängen lässt und dann am Kreuz um Hilfe schreit. Und wenn man daran glaubt, dass Gott so die Sünden verzeiht, dann ist man gerettet. Und das ist im Römerbrief, schreibt der Apostel Paulus, dass also der Mensch, um von seinen Sünden befreit zu werden, auf den Tod Jesus getauft werden soll. Denn vielen Leuten, denen man das erzählt, dass ein Baby sündig auf die Welt kommt, die staunen. Also man muss auf den Tod angeblich, laut Christentum, auf den Tod von Jesus getauft werden. Was heißt das? Das heißt, wenn jemand nicht getauft ist, dann geht er in die Hölle. Und zwar nicht für einen Tag und nicht für zwei Tage, sondern für alle Ewigkeit. Es gibt nur, laut Christentum geht es nur einen Weg zum Heil, dass man getauft wird. Und da sagen wir natürlich als Muslime, ein Baby von einem Christen, ein Baby von einem Juden hat keine Sünde gemacht und kann laut authentischen Überlieferung des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam ins Paradies kommen. Denn es gibt einen Hadith in Sahih al-Bukhari, dass die Kinder von Nichtmuslimen auch mit dem Propheten Abraham im Paradies sind. Das muss man erstmal wissen. Wenn man nun fragt, warum musste gerade Jesus für die Sünden aller Menschen sterben? Warum Jesus? Warum musste Gott selber sterben? Dann wird man die Antwort erhalten. Also man fragt zum Beispiel, warum haben wir nicht einfach eine Kuh geschlachtet für die Sünden der Menschen? Wäre doch einfacher gewesen. Warum musste Gott sich so demütigen? Oder warum musste angeblich Gott, Auzubillah, für uns unvorstellbar als Muslime? Weil Gott ist erhaben über uns. Gott braucht sich nicht von der Schöpfung niedermachen zu lassen. Auzubillah. Gott ist erhaben über die Schöpfung. Wenn Gott weniger ist als die Schöpfung, ist er nicht mehr Gott. Wenn Gott schwächer ist als die Schöpfung und bei seiner eigenen Schöpfung um Hilfe ruft, dann ist er nicht mehr Gott. Gott ist Gott, der allmächtige Gott ist Gott. Der allmächtige Gott ist erhaben über alle, über uns. Wenn man das fragt, also warum musst du unbedingt Gott angeblich für die Sünde der Menschen, dann sagt man, ein kleines Opfer hat nicht gereicht. Die Sünde von Adam war so groß, man brauchte ein besonderes Opfer. Aber der Islam lehrt, dass Allah den Menschen verzeiht, wenn er um Verzeihung bittet. Er braucht nicht an die Kanzel zu gehen und zum Pfarrer zu sagen, ja, ich habe gesündigt, ja, mache Maria und bete dreimal Vater unser, dann sind deine Sünden verziehen. Sondern der Mensch bittet zu Allah. Der Mensch bittet zu Allah, wird vergeben. Und der Koran berichtet uns, dass Allah Adam verziehen hat. Also gibt es keine Erbsünde. Aber wir Menschen werden in diesem Leben auf die Probe gestellt. Und wer gute Werke tut und glaubt und sich von den Sünden fernhält, der wird ins Paradies gehen. Das ist der Weg ins Paradies. So, und dann ist eben halt der große Unterschied, dass wir als Muslime eben nicht daran glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern wir glauben, dass es den Menschen nur so erschien und sie haben gedacht, sie hätten ihn getötet am Kreuz und dass es ihnen nur so erschien und dass sie dort einen Fehler gemacht haben. So, jetzt habe ich die ganzen Unterschiede oder die großen Unterschiede aufgezählt und da müsste man sich normalerweise fragen, ja, was ist jetzt richtig? Wie finde ich jetzt raus, ob das richtig ist oder das richtig ist? Als allererstes zu dieser Sache mit der Erbsünde, da muss ich sagen, wenn Sie überlegen, wir sagen, der allmächtige Gott ist gerecht. Aber wenn ich sage, es besteht eine Notwendigkeit, dass der Mensch daran glaubt, dass Gott für seine Sünden am Kreuz gestorben ist und sogar ein kleines Baby von Muslimen, und Sie können ruhig zu Ihrem Pfarrer gehen, ihn fragen, ich weiß, wie dann geredet wird, dann wird drumherum geredet, dann wird gesagt, der allmächtige Gott ist gerecht. Ja, richtig, der allmächtige Gott ist gerecht. Aber wenn der Pfarrer sagen würde, der allmächtige Gott ist gerecht und will damit sagen, das Baby von den Muslimen geht ins Paradies, dann heißt es, wir haben keine Notwendigkeit, dass Gott stirbt. Gott hat keinen Anfang, kein Ende. Wer hat die Welt gehalten, als Gott angeblich gestorben ist? Das nur mal nebenbei. Also, dann haben wir keine Notwendigkeit dafür. Aber wenn er sagt, dass das Baby von den Muslimen in der Hölle ist, dann sagt er, dass Christentum keine universale Weltreligion ist. Denn im Islam ist es anders. Ein Mensch, der nie etwas vom Propheten Mohammed gehört hat, der kommt nicht zwangsläufig in die Hölle, sondern jeder Mensch hat seine Chance. Auch die Menschen, die vorher gelebt haben. Im Christentum, was ist mit denen, die vorher gelebt haben? Sie können ja zwangsläufig nicht an den Opfertod von Jesus glauben. Also die haben ein Problem. Was im Islam heißt es, im Koran heißt es, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْأَثَ الرَّسُولَ. Und wir haben nicht bestraft, bis wir einen deutlichen Gesandten geschickt haben. Also wäre das Christentum mit dieser Sache schon mal, eigentlich könnte man das Thema schon beenden, total, also mit dieser Erbsünde und dass der Opfertod gemacht werden muss am Kreuz, schon nicht universal. Und das wäre schon ein Beweis, denn die Religion des allmächtigen Gottes, der alle Menschen folgen müssen, die muss universal sein. Also muss in jeder Stelle der Welt einer die Chance haben, diese Religion anzutreten. Und im Islam hat man die Chance. Denn selbst ein Eskimo am Nordpol, der nie was vom Propheten Mohammed s.a.w. gehört hat, der kann zu einem Gottergebenen werden, zu einem Muslim. Indem er beispielsweise etwas folgen würde, was von einem Propheten vorgekommen worden ist. Oder indem er seiner Fitra folgt. Und die Menschen, die sterben und sie haben nie etwas gehört, die kriegen am jüngsten Tag nochmal eine Chance, beziehungsweise eine Probe. Und ich wollte da noch etwas erläutern. Deswegen, wegen dieser Sache mit dem Tod von Kindern, ist es zum Beispiel im Christentum der Brauch, dass die Kinder sehr früh, normalerweise sehr früh getauft werden sollen. Weil es könnte ja sein, dass sie vorher sterben. Aber es wird darüber geschwiegen. Und Sie haben sicherlich, gehen Sie mal in ein Krankenhaus, da werden Sie etwas hören von Nottaufe. Das heißt, ein Kind ist beispielsweise im 7. Monat geboren worden und ist in Lebensgefahr und das wird dann notgetauft. Weil es könnte ja sein, dass es stirbt. Wir sagen, dass die Bibel umgeändert worden ist, dass die Bibel verändert worden ist. Von sündigen Menschen, die dies getan haben und die damit Kufr begangen haben, die damit Unglauben begangen haben und sich damit die Hölle erkauft haben. Die haben die Schrift wissentlich entstellt. So, wenn ich das sage und ich sage, es gibt Unterschiede, was wäre jetzt, wenn wir in allen Punkten, wo der Islam eine klare Position hat, wie zum Beispiel, dass es keine Erbsünde gibt, wie zum Beispiel, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist, wie zum Beispiel, dass Jesus kein Bestandteil der Trinität ist, sondern dass es nur einen unitären Gott gibt, wie zum Beispiel, dass Jesus nur zu dem Volk Israel, zu dem Haus Israel gesandt worden ist. Was wäre jetzt, wenn wir in der Bibel in diesen Punkten gerade Widersprüche finden? Müsste uns das nicht zum Nachdenken bringen? Müsste uns das nicht wirklich zum Nachdenken bringen und auf die Idee bringen, dass der Islam, dass der Koran wirklich die Wahrheit sagt und dass man dem Koran folgen muss? So, und jetzt will ich ein paar Widersprüche erstmal bringen, was einem zum Nachdenken bringen sollte über die Authentizität der Bibel. So steht beispielsweise in Genesis 32, 28, dort steht, dass der Prophet Jakob, gerungen hätte. Und zwar, dass er mit dem allmächtigen Gott gerungen hätte. Was sagt man dazu? Was sagt man dazu? Das ist für uns als, das ist natürlich ganz klar, für jeden Menschen, der sich wirklich Gedanken darüber macht, ein Fehler. Eine ganz klare Entstellung der Botschaft Gottes. Denn wie kann jemand mit dem allmächtigen Gott, der über unsere Vorstellungskraft liegt, der das Universum aus dem Nichts erschaffen hat, das Universum, schauen Sie sich das Universum an. Das, so, Sie können sich gar nicht die Größe des Universums vorstellen. Wie können Sie sich den allmächtigen Gott vorstellen, der das ganze Universum erschaffen hat und Jakob hat mit ihm gerungen? Und wissen Sie, wer nach laut Bibel Genesis 32, 28 gewonnen hat? Jakob. Dort steht, du hast mit Gott und Mensch gerungen und du hast gewonnen. Dann haben wir ja eben schon mit dem Wiederkäuer diese Angelegenheit aufgezählt und dann gibt es viele, viele Widersprüche, was Zahlenkombinationen angeht. Dann lesen wir beispielsweise im Psalme 78, 65, dort steht, da erwachte der Herr, also Gott, wie aus dem Schlaf, wie ein Held betäubt vom Wein. Ist das Ihr Gott? Das ist nicht mein Gott. Mein Gott, der steht bestimmt nicht auf wie aus dem Schlaf betäubt. Das ist eine menschliche Eigenschaft und der allmächtige Gott ist hoch erhaben über menschliche Eigenschaften. Dann stehen also in verschiedenen Evangelien, dann habe ich eben schon erwähnt, Matthäus 27, Vers 5, da steht dort Judas, also sich erhangen hätte und in Apostelgeschichte 1, Vers 18, dort steht, dass er hingestürzt wäre. Dann steht im Markus-Evangelium, dort steht, dass Jesus seinen Jüngern gebot, nichts mitzunehmen, außer einem Wanderstab. Und zur selben Situation steht in Lukas 9, Vers 3, dass er ihnen auch verbot, einen Wanderstab mitzunehmen. Die nächste Sache ist, wenn man sagen würde, Jesus wäre am Kreuz gestorben, das würde sein Prophetentum in Verruf bringen. Denn in der Bibel steht sinngemäß, verflucht ist der, am Holze stirbt. Also wäre Jesus verflucht. Und das ist übrigens, was wir sagen, das ist die Behauptung, die damaligen Juden haben behauptet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, damit die anderen Juden nicht an diese biblische Lehre glauben. Denn die Juden haben geglaubt, dass der, der am Holze stirbt, verflucht ist. Und das kann dann für sie kein Prophet sein. Dann die nächste Sache ist, zu welcher Stunde wurde Jesus angeblich gekreuzigt? In Matthäus, und da muss man sich einfach Gedanken drüber machen, in Matthäus 15, Vers 25, war Jesus schon zur dritten Stunde gekreuzigt. Und in Johannes 19, 14 ist er zur sechsten Stunde noch immer nicht gekreuzigt. Nach Matthäus 27, 32 wurde Simon gezwungen, das Kreuz von Jesus zu tragen. Nach Johannes 19, 17 trug Jesus das Kreuz selber. Nach Markus 15, 21 wurde Jesus ans Kreuz genagelt. Nach Galater, also Brief von Paulus an die Galater, 3, 13, Kapitel 3, Vers 13, wurde Jesus einen Pfahl gehängt. Wie übrigens einige christliche Sekten sagen, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde, sondern auf diese Art an einen Pfahl gehängt wurde. Das nur mal dazu. Also ist man sich in dieser Sache auch nicht einig. Was wäre jetzt, wenn man auch noch Beweise in der Bibel finden würde, dass der Prophet Mohammed kommen wird? Als allererstes gibt es Bibeln wie das Barnabas-Evangelium, das ganz klar den Namen Mohammed nennt, sallallahu alaihi wasallam, dass Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, nach Jesus kommen wird. Das als erstes. Dann im Lied des Habakuk im Alten Testament, dort wird ganz klar der Name Mohammed erwähnt und man kann ihn hören. Aber nur im hebräischen Original. Und das ist so übersetzt worden, dass man den Namen Mohammed jetzt nicht mehr hört, sondern was übersetzt worden ist, ist, alles ist Wonne an ihm. Der Name Mohammed bedeutet eigentlich derjenige, der gelobt wird. Also wenn man sagen würde, alles ist Wonne an ihm, ist eigentlich fast, ist wie die Übersetzung von Mohammed. Also wurde anstatt den Namen Mohammed zu übersetzen, wurde die Bedeutung vom Namen Mohammed übersetzt. Damit die Menschen auch nicht rauskriegen, dass Mohammed wirklich in der Bibel genannt wird. Haben wir in Deuteronomium 18, Vers 18, im Alten Testament, da wird gesagt, ein Propheten wie dich, also zu Moses, soll gesagt worden sein, ein Propheten wie dich, also wie dich Moses, werde ich mitten unter ihren Brüdern entstehen lassen. Ein Mann aber, der nicht auf die Worte hört, die der Prophet in meinen Namen spricht, den werde ich selbst zur Rechenschaft ziehen. So die sinngemäße Übersetzung. Als erstes, ein Propheten wie dich, ein Propheten wie Moses. werde ich mitten unter ihren Brüdern entstehen lassen. Ein Prophet wie dich ist wie ein Prophet wie Moses. Jesus ist kein Prophet wie Moses. Moses und Mohammed hatten Vater und Mutter, Jesus hatte nur eine Mutter. Moses und Mohammed sind schon gestorben, Jesus ist erstmal in den Himmel aufgefahren worden. Moses und Mohammed haben Kriege geführt, Jesus hat keine Kriege geführt. Moses und Mohammed sind in ihren Lebzeiten sind sie von einer breiten Masse anerkannt worden als Propheten. Jesus ist nicht von einer breiten Masse anerkannt worden, sondern nur von sehr wenigen. Und da gibt es noch viele, viele Gemeinsamkeiten zwischen Moses und Mohammed, aber nicht zwischen Moses und Jesus. Also ist Mohammed Moses viel ähnlicher als Jesus Moses. Und außerdem danach von ihren Brüdern, mitten unter ihren Brüdern, also die Brüder von den Israeliten, von den Juden. Wer sind die Brüder der Juden? Genetisch gesehen, ethnisch gesehen, die Araber. Denn Abraham hatte zwei Söhne, Isaak, der Vorfahre der Juden bzw. der Israeliten, und Ismael, der Vorfahre der Araber. Daher sind Araber und Juden genetisch gesehen Brüder, weil sie denselben Vorfahren haben, Abraham. Und er wird in meinem Namen sprechen. Und wie hat der Prophet Mohammed gesprochen? Er hat immer gesagt, und die Suren im Koran bis auf Surat al-Tawbah, die 9. Sure des Korans, fangen immer an, Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Also im Namen des Allmächtigen Gottes. Welcher Prophet hat im Namen des Allmächtigen Gottes gesprochen? Welcher Prophet hat gesagt, wenn er anfängt zu sprechen, im Namen des Allmächtigen Gottes? Im Namen Allahs. Wer hat das gesagt? Hat Jesus das gesagt? Steht das in der Bibel, dass Jesus das gesagt hat? Nein, das steht nicht in der Bibel. Dann wird gesagt, und ich werde ihm meine Worte in den Mund legen. Was bedeutet Worte in den Mund legen? Bedeutet, wenn mir jemand etwas erzählt und ich erzähle diese Geschichte nachher Person X, bedeutet das, er hat mir die Worte in den Mund gelegt? Nein. Worte in den Mund gelegt bedeutet, er erzählt mir, das Haus ist groß. Und ich sage, das Haus ist groß. Es steht im Wald, es steht im Wald. Und ich spreche genau das nach, was er gesagt hat. Und genauso ist die Offenbarung des Korans. Keine andere Botschaft außer die Offenbarung des Korans behauptet von sich, also heutzutage, dass sie in den Mund gelegt worden ist. Keine. Und das stimmt genau mit dieser Voraussage überein. Und dann, also alle Sachen, alle Punkte stimmen überein. Und er wird zu den Menschen sprechen, die Worte, die ich in den Mund lege. Also er hat das weiter verkündet, der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt er, dass derjenige, der nicht auf diese Worte hört, zur Verantwortung gezogen wird. Dann gibt es noch Voraussagen im Neuen Testament. Und zwar im Johannesevangelium. Dort steht, Johannes Evangelium 16, Vers 12 und 13, dort steht sinngemäß, Jesus habe gesagt, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das zeigt, dass die Botschaft von Jesus nicht komplett war. Heutzutage, wenn man sagt, Mohammed sallallahu alaihi wasallam kam nach Isa, nach Jesus alaihi salam, dann sagen viele Leute, wieso soll nach Jesus noch ein Prophet kommen? Die Botschaft war doch perfekt. Aber Jesus sagt laut Bibel, dass die Botschaft nicht perfekt war, sondern dass danach noch jemand kommen soll. Wer hat danach gesagt, er ist ein Prophet und wer ist anerkannt worden? Dann sagt er weiter. Wenn aber der, dann steht in der deutschen Übersetzung, wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus eigenem Antrieb reden, das sagen wir. Wir Muslime sagen, Mohammed redet nicht aus eigenem Antrieb. Er redet die Worte, die ihm in den Mund gelegt worden sind. Er wird nicht aus einem Antrieb reden, sondern was er hört, wird er reden. Also, das wäre eine perfekte Voraussage, dass danach der Prophet Mohammed kommt. Jetzt kommen wir zum Beispiel zu dem Wort Geist der Wahrheit. In anderen Evangelien wird das als Tröster oder also das ist der Stolperstein sozusagen, wird es als Tröster oder der Heilige Geist übersetzt. Wenn wir sagen, das wäre, und das griechische Wort in dem alten Manuskript heißt Parakletos, und das wurde ihm als Geist der Wahrheit, Tröster, Beistand oder Heiliger Geist übersetzt. Dasselbe Wort, Parakletos. So, und das ist der Stolperstein. Wenn wir sagen, die Bedeutung davon ist der Heilige Geist, er wird nach mir kommen. Das hieße, dass der Heilige Geist, also ein anderer Bestandteil der Trinität, gar nicht da gewesen ist. Aber laut Bibel, zum Beispiel in der Geschichte mit Zebedäus, war der Heilige Geist schon vorher da. Also kann es nicht da, kann Paraklytos nicht der Heilige Geist bedeuten. Sondern Paraklytos bedeutet laut, was zum Beispiel in einigen Wörterbüchern steht, dass das Wort Nabi heißt wie Prophet. Und an anderer Stelle bedeutet das jemand, der Allah besonders lobt bzw. gelobt wird, also wie Muhammad oder Ahmed. Also ist das eine klare Aussage, eine klare Voraussage auf den Propheten Muhammad, ist aber durch die Übersetzung auch wie schon vorher, wo Wort Muhammad wortwörtlich im ältesten Manuskript drin steht, verloren gegangen. Und der große Gelehrte des Islam, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, der erwähnt insgesamt 16 Voraussagen in der Bibel, die auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam zutreffen. Und ich kann jetzt hier nicht alle nennen, weil es gibt wirklich eine ganze Menge, und man sollte sich, wenn man wirklich ein Wahrheitssuchender ist und wenn man wirklich, ich appelliere an Sie, weil es geht mir hier nicht um über Sie zu gewinnen oder Recht zu behalten oder irgendwie, sondern es geht mir wirklich um Sie. Ich will nicht über Sie siegen, ich will mit Ihnen gewinnen. Es geht um Sie. Denken Sie darüber nach. Sie werden morgen vor Ihrem Herrn stehen und Sie werden Rechenschaft abgeben müssen über das, was Sie geglaubt haben. Und Sie können sich an diesem Tag nicht verstecken und nicht laufen gehen. Ich habe keinen Club, geben Sie mir 500 Euro Eintrittsgebühr und bezahlen Sie monatlich Beitrag 30 Euro. Nein. Es geht einzig und allein darum, dass man sich vor der Hölle rettet. Dazu muss man objektiv sein. Und denken Sie über diese Dinge nach. Was wäre jetzt beispielsweise, das, was ich Ihnen jetzt alles gesagt habe, was würde Sie jetzt davon abhalten, den Islam anzunehmen? Was würde Sie davon abhalten, zu sagen, nein, ich glaube nicht an die Trinität, ich glaube, der eine wahre Gott ist ein unitärer, ein einziger Gott, ich glaube, Jesus ist der Gesandte Gottes, ich glaube, dass das, was im Koran steht, eher wahr ist als in der Bibel, dass Jesus nicht gestorben ist, man sieht, wie viele Widersprüche es daran gibt, es gibt keinen einzigen Beweis und im Koran gibt es keinen einzigen Widerspruch, also ist der Koran es eher wert, dass ich dem Koran vertraue als der Bibel, die so oft verändert worden ist und so oft umgeschrieben worden ist. Was hindert einen daran? Was hindert einen daran zu sagen, ich glaube nicht, dass Adam eine Sünde begangen hat und wir dafür bestraft werden sollen und ich glaube nicht, dass der allmächtige Gott stirbt? Was hindert einen daran? Was ist es, das einen daran hindert? Was einen nicht daran hindern sollte, ist die Angst vor den Eltern. Denn die können einem am jüngsten Tag nicht helfen. Die Angst vor der Umgebung. Ja, guck, die ist Muslimin geworden. Der einzige, vor dem man Angst haben muss, ist der allmächtige Gott. Denn der kann einen bestrafen, und zwar für alle Ewigkeit. Davor muss man Angst haben. Und da fängt auch schon das große Problem an. Denn es gibt einige Punkte, die Leuten beispielsweise nicht gefallen. Zum Beispiel, aber Gefallen alleine spielt keine Rolle. Weil es kann sein, dass ihnen etwas nicht gefällt an der Religion, aber dass der allmächtige Gott das für sie vorgesehen hat. Es kann sein. Es kann sein, dass es ihnen gefällt, dass sie das Kreuz anbeten, aber dass der allmächtige Gott sie dafür bestraft. Der allmächtige Gott hat beispielsweise die Krankheit erschaffen und sie werden krank. Aber sie mögen die Krankheit nicht. Der allmächtige Gott hat den Tod erschaffen und sie sterben. Sie werden sterben. Aber sie mögen den Tod nicht. Das heißt nicht, dass wenn ihre Wunschvorstellung nicht mit dem, was der allmächtige Gott bestimmt hat, übereinstimmt, das heißt nicht, dass der allmächtige Gott das nicht bestimmt hat. Und er hat für sie bestimmt, dass sie dem Islam folgen. Ob ihnen das gefällt oder nicht. Und ob ihnen einige Dinge im Islam gefallen oder nicht. Das erste Problem, oder eines der Probleme, was viele Leute haben, ist, wenn man zu ihnen sagt, Gott, der allmächtige Gott, bestraft. Der allmächtige Gott schickt die Menschen in die Hölle. Hört man manchmal sogar von Christen, sogar von Menschen, die behaupten, sie gehen zum Beispiel sonntags in die Kirche oder die behaupten, sie wären gläubige Christen. Sie sagen ja, wie kann denn, Gott ist doch Liebe. Wie kann er denn bestrafen? Wir als Muslime sagen, natürlich ist Gott der liebevolle Al-Wadud und er ist der Allbarmherzige und er ist der Barmherzige und der Vergebende. Aber der allmächtige Gott, der belohnt aus Barmherzigkeit und er bestraft aus Gerechtigkeit. Und wenn er, weil viele Menschen denken, ja, gut ist nur, wenn er belohnt, aber wenn er bestraft, ist er schlecht. Aber auch wenn er bestraft, das ist gut. Denn auch wenn er bestraft, das ist gut, weil wenn er bestraft, das ist aus Gerechtigkeit und das ist gut. Und dann sagen sie, und ich habe einmal eine Diskussion im Fernsehen gesehen, da war irgendwie ein Bischof oder irgendjemand, ein hohes Tier, sage ich mal, von der Kirche, wie man so schön sagt, und er war einen Muslim am Attackieren. Und er sagte zu ihm, ja, in ihrem Koran steht, man soll den Allmächtigen, man soll Gott fürchten. Wieso soll man Gott fürchten? Gott ist barmherzig. Gott ist so und so und so und so und so. Okay. Anscheinend hat dieser Mann aber nie seine eigene Bibel gelesen. Denn so steht beispielsweise im dritten Buch Moses, also Levitikus, Kapitel 25, Vers 17, fürchte deinen Gott, denn ich bin der Herr, euer Gott. Dann liest man im Matthäus-Evangelium 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet den, der Leib und Seele ins Verderben der Hölle stürzen kann. Das steht in der Bibel. Wie kommt jetzt jemand dazu zu sagen, ihr Muslime, ihr sagt, man muss Gott fürchten? Und es steht in der eigenen Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Dann steht im Neuen Testament sinngemäß, dass Jesus gesagt haben soll, es steht geschrieben, ihr sollt keine Unzucht, keinen Sina begehen. Ich aber sage euch, wer eine Frau schon mit begehrlichem Blick anschaut, der hat schon im Herzen Unzucht mit dir begangen. Deswegen, wenn einer von euch eine Frau mit begierlichem Blick anschaut, dann soll er sein rechtes Auge rausreißen und vor seine Füße werfen. Denn es ist besser, dass ein Glied von ihm vergeht, als dass er mit Haut und Haaren in die Hölle geschmissen wird. So steht es in der Bibel. Soll man da keine Angst haben, dass man eine Sünde begeht? Dann liest man Beispiel, dann hört man immer wieder, Islam ist eine kriegerische Religion. Aber Islam ist keine kriegerische Religion. Ganz im Gegenteil, Islam ist eine friedliche Religion. Aber es gibt im Islam kriegerische Auseinandersetzungen und die sind geregelt. Wenn ich beispielsweise zu ihm sage, war es schlecht, dass die Alliierten im Zweiten Weltkrieg gekommen sind, um den Tyrannen Adolf Hitler zu besiegen, dann würden sie sagen, nein, das war gut, das war gerecht. Man muss den Tyrannen manchmal auch mit Kraft entgegensetzen. Oder ein Verbrecher. Würde man sagen, oh, die Polizei, die kämpft gegen die Verbrecher, die soll nicht gegen die Verbrecher kämpfen? Doch. Denn wenn sie nicht gegen die Verbrecher kämpft, dann wird noch mehr Verbrechen auf der Welt geben. Das ist ganz klar. Und so gibt es natürlich im Islam, werden kriegerische Auseinandersetzungen geregelt. Aber das ist natürlich nicht so wie heutzutage, was man oft hört. Diese Leute, die den Islam missbrauchen, wo gezielte Angriffe auf Zivilisten gemacht werden, wo gezielte Angriffe auf Menschen gemacht werden, die unschuldig sind. Und dies ist natürlich vollkommen verboten im Islam, hat mit Islam nichts zu tun. So, aber dann wird im Islam also dieser Vorwurf gemacht, Islam sei eine kriegerische Religion. Aber wie es so schön ist, wenn man mit einem Finger auf andere zeigt, zeigt man mit drei auf andere. Ich lese Ihnen jetzt mal etwas aus der Bibel vor, was die meisten nicht wissen. Denn die meisten Christen kennen immer nur das, was ihnen Freude macht, was in dem Sonntagspredigt gehalten wird. Friede, 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 Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Wenn ich einer hier auf die Backe schlägt, halt die andere Backe hin und so weiter. Halt die andere Wange hin. Aber die Sache sieht auch anders aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt. Wir haben ja gesagt, wir bezweifeln die Authentizität der Bibel. Aber wenn ein Christ daran glaubt und liest diese Dinge, wie kann er dann danach noch sagen, als dass die Muslime eine gewalttätige Religion hätten oder dass im Koran gewalttätige Dinge stehen, wenn er diese Sachen liest? Denn wenn er sagt, das wäre der Beweis, dass Mohammed kein Prophet war, dann wäre das zur selben Zeit der Beweis, dass seine ganze Bibel auch verkehrt ist. Also wie gesagt, wenn jemand sagt, Islam ist nicht die wahre Religion, weil es im Koran Aussagen gibt über Krieg, und ich habe gesagt, gerechter Krieg, darum geht es. Es geht im Islam nicht darum, irgendjemanden einen Unschuldigen zu töten oder irgendjemanden zum Glauben zu zwingen, das nur mal dazu. Darum geht es im Islam überhaupt nicht. Nur muss man auch richtig verstehen wollen. Und jetzt lese ich Ihnen mal etwas aus der Bibel vor. Zum Beispiel hier im Numeri 31, der Krieg mit den Midianitern. Ich lese Ihnen mal was vor. Der Herr sprach zu Mose: Nimm für die Israeliten Rache an den Midianitern. Danach wirst du mit deinen Vorfahren vereint werden. Das steht in der Bibel. Also die rüsten das her. Man hob also aus den 1000 Schaffen Israels je Stamm 1000 Mann aus. Im Ganzen 12.000 zum Krieg gerüstete Männer. Mose schickte die 1000 Mann je Stamm zum Heer, zusammen mit dem Priester Pinhas, dem Sohn Eleasars, der die heiligen Geräte und die Lärmtrompeten mitnahm. Sie zogen gegen Midian zu Feld, wie der Herr es Mose befohlen hatte, und brachten alle männlichen Personen um. Also sie brachten alle männlichen Personen um. Als sie die Männer erschlagen hatten, brachten sie auch noch den und den König und so weiter um. Die Frauen von Midian und deren kleine Kinder nahmen die Israeliten als Gefangene. Das ganze Vieh und der reiche Besitz der Midianitern wurde ihre Beute. Alle Städte im Siedlungsgebiet der Midianiter und Zeltdörfer brannten sie nieder. Alle Menschen, das ganze Vieh, das sie erbeutet und geraubt hatten, nahmen sie mit. Moses, ein Prophet, an dem alle Christen glauben, an denen wir auch glauben. Wir wissen nicht, ob das stimmt, wir wissen nicht, ob da irgendeine Weisheit drinsteckt. Es hört sich für uns etwas unrealistisch an. Ich lese das nur vor. Wenn Sie daran glauben und wenn Sie glauben, dass Mose ein Prophet ist, aber Sie wollen zur selben Zeit sagen, Mohammed ist kein Prophet, weil er Kriege gemacht hat, dann widersprechen Sie sich. Mohammed hat verboten, Frauen zu töten, verboten, Kinder zu töten, und er hat sogar seinen Feinden, die ihn jahrelang töten wollten, die ihn verfolgt haben, die seine Familienmitglieder getötet haben, den hat er verziehen und hat sogar für die Feinde um Rechtleitung zu Allah gebetet, dass er sie rechtleitet. Und jetzt geht's weiter. Also wir haben gesehen, die haben alle Männer getötet und alles erbeutet. Dann kamen sie zu Mose und haben dann die Frauen mitgebracht. Mose aber geriet in Zorn über die Befehlshaber, die Hauptleute der Tausendschaften und die Hauptleute der Hundertschaften, die von dem Kriegszug zurückkamen. Warum? Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? Warum habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? Gerade sie haben auf den Rat Biliams hin die Israeliten dazu verführt, vom Herrn abzufallen und dem Pegor, also einer Götze, zu dienen, oder je nachdem ein König, sodass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Nun bringt alle männlichen Kinder um, und bringt ebenso alle Frauen, die schon einen Mann erkannt und mit einem Mann geschlafen haben, um. Aber alle weiblichen Kinder und die Frauen, die noch nicht mit einem Mann geschlafen haben, lasst sie für euch am Leben. Jetzt hört man manchmal die Sachen, ja, das war früher gewesen, das war im Alten Testament gewesen, dann kam Jesus und dann wurde alles schön. Gott war vorher, das habe ich auch schon gehört, Gott war vorher ein grausamer Gott und dann wurde er ein guter Gott. A'udhu billah. Allah, der allmächtige Gott, war immer vollkommen erhaben. Und alles, was er tut, ist gut. Und alles, was er tut, ist mit Weisheit. Aber dann lesen wir auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 34, dass Jesus gesagt haben soll: Denkt nur nicht, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen. Denn ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und ich bin gekommen, um die Mutter, um den Sohn mit dem Vater. Und die Mutter mit der Schwiegermutter und die Schwiegermutter mit dem Schwiegervater zu entzweien. Die steht in der Bibel. Und in Kapitel, und in Lukas 19, Vers 27, dort lesen wir, dass Jesus gesagt haben soll, laut Bibel, an die sie glauben, an die die Christen glauben: aber meine Feinde, die nicht wollen, dass ich ihr König werde, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Also bringt sie vor meinen Augen um. Das tun wir dazu, weil man nimmt immer eine Sache von der Bibel und die andere Sache lässt man und zeigt dann auf die Muslime und sagt, die bösen Muslime, bei denen steht das und das im Koran. Aber im Koran, wie gesagt, im Koran steht nicht, dass Mohammed gekommen ist, um das Schwert zu führen, um das Schwert zu bringen. Im Koran steht: Und wir haben dich für die Menschen allesamt nur als Frohboten und Warner gesandt. Aber die meisten Menschen wissen es nicht. Das ist der Prophet Mohammed. Und alle Kriege, die geführt worden sind vom Propheten Mohammed, die wurden aus Gründen, aus Weisheit geführt und nicht um die Menschen zu töten oder die Menschen zu unterdrücken, sondern um den Menschen Freiheit zu bringen, um die Menschen vor Unterdrückung zu bewahren und die Menschen ins Licht zu führen. Wie kann ein gläubiger Christ, der an diese Verse glaubt, sagen, Islam ist eine gewalttätige Religion und zeigt ganz böse auf den Islam und schimpft über den Islam und findet zur selben Zeit in seinem Buch Dinge, die ihm doch eigentlich viel heftiger erscheinen müssen von seinen eigenen Propheten, an die er glaubt. Und er sagt, ich glaube nicht an Mohammed, weil er Kriege geführt hat. Ich glaube aber zur selben Zeit an die ganzen alttestamentlichen Propheten, die so gut wie alle Krieg geführt haben. Und ich glaube an Jesus, der gesagt hat, bringt die, die nicht wollen, dass ich ihr König werde, hierher und macht sie vor meinen Augen nieder. Das nur dazu. Dann das nächste Problem, was viele haben, oder wo viele anfangen, mit einem Finger auf den Islam zu zeigen, das ist die Rolle der Frau. Und als allererstes, die Rolle der Frau ist, durch den Islam ist die Frau befreit worden. Der Islam gibt der Frau alle Rechte und der Islam bringt die Menschen, Mann und Frau, zu der perfekten Gemeinschaft zusammen, das perfekte zusammen. Mann und Frau sind gleichberechtigt vor Allah, aber Mann und Frau haben biologische Unterschiede. So kann die Frau zum Beispiel, so kann der Mann zum Beispiel besser in der Regel schwere Arbeiten verrichten, die Frau ist aber in der Regel besser zugänglich und hat bessere Emotionen für Kinder. Deswegen gibt es einige Unterschiede in den Gesetzen, die der allmächtige Gott mit seiner Weisheit, mit seiner Allwissenheit gegeben hat. Nur jetzt wird immer gesagt, ja, guck dir den Islam an, die Frauen. Wenn im Islam, der Islam hat wie gesagt den Frauen alle Rechte gegeben, wenn eine Frau ungerecht behandelt wird im Islam, dann nicht durch den Islam, sondern den Muslim, der seine Religion falsch praktiziert und falsch versteht. Aber wie gesagt, im Islam hat die Frau wesentlich mehr Rechte und ist die Rolle der Frau wesentlich besser als in der Bibel. Und es gibt zum Beispiel die Sache des Kopftuches. Das Kopftuch ist im Islam da, um die Ehre der Frau zu beschützen, um die Frau von einem Wesen, das nur auf ihr Äußeres reduziert wird, auf ein Wesen zu einer Position zu erheben, wo die Frau als Mensch betrachtet wird, der einen Charakter hat, der ein Wesen hat, der und natürlich auch einen Körper hat, aber der Körper soll nicht das zentrale Objekt der Begierde werden, wie das heutzutage hier ist, wo die Frau rumläuft nach dem Motto Ausschnitt bis zum Knie und Saum bis zum Kinn, also wo alles zu sehen ist, verkauft man Seife, zeigt man eine nackte Frau, verkauft man ein Auto, zeigt man eine nackte Frau, verkauft man Kinder Schokoriegel, zeigt man eine halbnackte Frau, also der Körper der Frau wird völlig misshandelt und völlig benutzt für die Schamlosigkeit einiger Menschen, das nur mal dazu. Und jetzt lesen wir aber beispielsweise, was dazu in der Bibel steht. Wir haben gesagt, das Kopftuch im Islam ist, um die Frau zu schützen vor Belästigung. Wie Allah sagt in Sure 33, Vers 59, O Prophet, sag deinen Frauen und deinen Töchtern, den Frauen der Gläubigen, sie sollen sich ihr Jilbab, also wie ein Kopftuch in dem Sinne, über sich ziehen, tief über sich ziehen, damit sinngemäß, damit die als ehrbare Frauen erkannt werden und nicht belästigt werden. Das nur dazu. Was lesen wir jetzt zum Kopftuch? Ja, zum Kopftuch. Man höre und staune in der Bibel. In 1. Korinther Kapitel 11, Vers 6. Wenn eine Frau kein Kopftuch trägt, dann soll sie sich doch gleich die Haare abschneiden lassen. Ist es aber für eine Frau eine Schande, sich die Haare abschneiden oder sich kahl scheren zu lassen? Dann soll sie sich auch verhüllen. Also ganz klares Gebot, die Frau soll sich verhüllen. Jetzt die Frage, warum? Damit sie nicht belästigt wird, damit sie als ehrbare Frau erkannt wird? Nein. Jetzt der Begründung. Der Mann darf sein Haupt nicht verhüllen, weil er Abbild und Abglanz Gottes ist. Abbild und Abglanz. Zwei Eigenschaften von Gott, laut 1. Korinther. Die Frau aber ist der Abglanz des Mannes. Also die Frau hat eine Eigenschaft vom Mann, ist der Abglanz des Mannes und der Mann ist Abglanz und Abbild Gottes. Also zwei Eigenschaften von Gott sozusagen. Also und deswegen gab es auch bis vor einigen Jahrhunderten noch die Frage, ob die Frau überhaupt ein vollkommener Mensch ist. Diese Diskussion gab es in Europa, diese Diskussion gab es im Islam nie. Das nur mal nebenbei. So, jetzt warum? Jetzt fragt man sich ja, warum darf der Mann sein Haupt nicht verhüllen? Die Frau muss ihr Haupt verhüllen. Denn der Mann stammt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Und jetzt geht's weiter. Der Mann wurde auch nicht für die Frau geschaffen, sondern die Frau für den Mann. Und dann steht auch an anderer Stelle, steht dann hier noch, steht an vielen Stellen, also dass die Frau leise sein soll und nicht reden soll, wenn die Männer reden und so weiter in der Dings. Das nur mal dazu, wenn man immer auf den Islam zeigt, so und so. Jede Regel im Islam für Frauen hat eine Weisheit. Der Islam ist gekommen und hat gesagt, dass die Menschen, wenn es in einer Sache vor Gericht keinen Beweis gibt für die Schuld vom Angeklagten, dann ist der Angeklagte so gesehen frei. Jetzt mal, was steht dazu in der Bibel? In der Bibel steht in Deuteronomium, also 5. Buch Moses 22, Vers 20. Wenn der Vorwurf aber zutrifft, also bei einer Frau, wenn sich keine Beweisstücke für die Unberührtheit des Mädchens beibringen lassen, also nicht Beweise, dass sie berührt ist, sondern Beweisstücke, dass sie unberührt ist, wenn die sich nicht beibringen lassen, soll man das Mädchen hinausführen vor die Tür ihres Vaterhauses, dann sollen die Männer ihrer Stadt sie steinigen und sie soll sterben. Dann zur Rolle der Frau im Islam. Was sagt zum Beispiel Allah im Koran? Dort steht in Sure 4, Vers 19 sinngemäß: O die ihr glaubt, es ist euch nicht erlaubt, Frauen wider ihren Willen zu erben. Das heißt, weil in vorislamischer Zeit war es üblich, dass die Familie des Verstorbenen das Heiratsrecht gegenüber der Witwe hatte, also und sie miterbte. Also dann wurde die Witwe also geerbt von dem Mann. Und das wurde durch den Islam, da sieht man, wie der Islam die Frau schon befreite und die Stellung der Frau verbesserte. Dann weiter. Und drangsaliert sie nicht, also die Frau. Das heißt auch, haltet sie nicht von der Heirat mit anderen fern. Muss man sich mal vorstellen. Diese Freiheit in dem Sinne. Um ihnen einen Teil von dem, was ihnen gegeben habt, zu nehmen. Außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. Also Gerechtigkeit. Und geht in rechtlicher Weise mit ihnen um. Geht in rechtlicher Weise mit den Frauen um. Wenn sie euch zuwider sind, so ist euch vielleicht etwas zuwider, während Allah viel Gutes in sie hineinlegt. Also selbst wenn du einer Frau was Schlechtes siehst, sagt Allah hier im Koran sozusagen, vielleicht siehst du was Schlechtes, aber daran hat Allah Gutes gelegt. In welchem Buch, in welchem heiligen Buch der Welt steht so etwas drin, dass man die Frau so behandeln soll? In keinem heiligen Buch. Nirgendwo. Und dann sagt Allah noch im Koran: Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sie, die Frauen, sind euch Männern eingewandt, sinngemäß, und ihr Männer seid den Frauen eingewandt. Also ein perfektes Team in dem Sinne. Aber wie gesagt, in der Bibel findet man auch, dass Schweinefleisch verboten ist. 3. Buch Moses, Levitikus, Kapitel 11, Vers 7 beispielsweise. Dort findet man, dass Alkohol verboten ist. Man findet im Neuen Testament, dass Jesus beschnitten war und diese ganzen Sachen. Aber wie gesagt, man muss sich nur selber fragen, ist man auf dem richtigen Weg? Man muss sich selber fragen, wenn ich an Allah glaube, muss ich dann nicht wirklich nach dem wahren Weg suchen fürs Jenseits? Nach dem Weg ins Paradies und nach dem Weg in der Hölle? Muss ich nicht wirklich eine objektive Entscheidung fällen? Und wie gesagt, die Entscheidung ist bei Ihnen. Ich kann Ihnen nur einige Informationen geben. Wie gesagt, ich will hier niemanden beleidigen. Wir wissen, dass in der Bibel viele gute Werte drinstehen, dass die Bibel vielen im Diesseits geholfen hat, sich besser so zu verhalten mit ihren Mitmenschen. Das geben wir alles zu. Wir wollen keinen Christen beleidigen. Wir gehören nicht zu den Menschen wie christliche Missionare, die durch die Straßen gehen und Zettel verteilen, auf dem sie den Propheten des Islam beleidigen und beschimpfen, sondern wir lieben Jesus, wir lieben Maria und wir lieben Mohammed. Aber uns ist es nicht erlaubt, jemand anderen außer dem allmächtigen Gott, der Mohammed erschaffen, der Jesus erschaffen, der Maria, der alle Menschen erschaffen hat, uns ist nicht erlaubt, einen außer ihm anzubeten und einen außer ihm zu dienen. Niemand. Und das müssen wir tun, wenn wir ins Paradies kommen wollen. Deshalb, vielleicht sind Sie nicht einverstanden mit dem, was ich sage, aber selbst wenn Sie nicht einverstanden sind mit dem, was ich sage, betrachten Sie Islam, machen Sie Ihr Herz frei und suchen Sie nach der Wahrheit. Und ich gebe Ihnen noch einen Tipp. Machen Sie wie der Prophet Jeremia, heben Sie die Hände zum Himmel. Stehen Sie im letzten Drittel der Nacht auf, wenn der allmächtige Gott an den untersten Himmel der Welt kommt, in einer Form, wie es zu seiner Majestät passt. Also Allah ist kein Mensch oder mit einem Mensch vergleichbar, ist mit nichts vergleichbar. In einer Art und Weise, wie es zu seiner Majestät passt. Und bitten Sie ihn um Rechtleitung. Sagen Sie zu ihm beispielsweise: O allmächtiger Gott, wenn das, was ich gehört habe, wenn der Islam die wahre Religion ist, dann leite mich zu dieser Religion. Dann leite mich dorthin. Und machen Sie dies mit Aufrichtigkeit. Und ich hoffe, dass Allah Ihnen den richtigen Weg zeigt. Denn ich möchte von ganzem Herzen, dass Sie im Jenseits Rettung finden. Allah sagt in Sure 34, Vers 28 sinngemäß: Und wir haben dich für die Menschen allesamt nur als Frohboten und Warner gesandt. Aber die meisten Menschen wissen es nicht. Ich sage dieses Wort und bitte Allah um Vergebung. Ich sage dieses Wort und bitte Allah um Vergebung.